So, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem recht frühen Kepler-Salon für alle Kepler-Salon-Expertinnen und Experten unter Ihnen. Vielen Dank fürs Kommen. Es ist der erste schöne Tag seit Wochen und Sie sind hier. Das ist ein Wahnsinn. Da freuen wir uns wirklich sehr. Und ich bin mir aber ganz sicher, dass wir mit den Künstlern, die wir heute hier haben, das auch wunderbar rechtfertigen können, dass sie jetzt hier sind und später erst in die Sonne gehen. Die geht ja nicht weg. Gott sei Dank. Wir werden ein bisschen switchen in der Sprache. Insofern wollte ich gerne fragen, wie denn das für Sie im Publikum ist. Weil wir haben einen Komponisten unter uns, der zwar Deutsch versteht, aber nicht sprechen möchte. Wahrscheinlich spricht er wunderbar. Genau. Wahrscheinlich spricht er wunderbar, aber er möchte halt nicht, was ich gut verstehen kann. Gibt es irgendjemanden, der große Schwierigkeiten mit Englisch hat? Dann würde ich das nämlich versuchen, dann immer wieder ins Deutsche. Okay, mache ich ein bisschen. Gut, ich werde versuchen, ein bisschen dann immer verkürzt ins Deutsche zurück zu übersetzen. Fein, damit haben wir, glaube ich, das Organisatorische geklärt und wir gehen gleich mitten hinein ins Gespräch. Es geht um 4020, alle zwei Jahre ein wunderbares Festival in Linz. Es hat eigentlich schon letzte Woche begonnen und wird fortgesetzt in der kommenden Woche mit drei wunderbaren Konzertterminen, die aber jeweils wieder drei Konzerte in sich vereinen im Brucknerhaus. Ich kriege gerade Hinweise, dass ich das eben wieder mal falsch gesagt habe. Es sind vier Tage, es sind nicht nur drei, es sind sogar vier Tage. Das Festival 4020 hat auch immer ganz viel Connex zu neuer Musik, aus gutem Grund. Und vergibt deswegen auch immer wieder Residences für Komponisten. Und zwei dieser Composer in Residence sitzen jetzt bei mir. Das ist Judith Unterpertinger an meiner Seite und das ist Hoshyar Khayyam. Und umrahmt wird er von Michael Obst, der das wunderbare Buch von Alfred Kubin, Die andere Seite, vertont hat. Und diese andere Seite ist diesmal anders als sonst bei 4020 quasi die Hidden Agenda dieses Festivals beziehungsweise der Impulsgeber, der kreative Impulsgeber für alles, was an diesen vier Tagen und dem, was schon stattgefunden hat, an Performances, an Konzerten, an Musik zu hören sein wird. Für alle, die die andere Seite nicht gelesen haben, einfach nur mal ganz, ganz kurz. Alfred Kubin, ein Grafiker, ein Maler, hatte 1908 eine Schaffenskrise. Und um diese zu überwinden, hat er ein Buch geschrieben, Die andere Seite. Er hat damals schon in Zwicklet in Wernstein am Inn gelebt, wo er dann eben auch die restliche Zeit seines Lebens bis in die 40er Jahre geblieben ist. In diesem Roman reist der Protagonist, auch ein Zeichner von Beruf, in ein fernes Traumreich und in dessen Hauptstadt Perle heißt diese Hauptstadt. Und das, was am Anfang sich als wunderbare Inspirationsquelle für ihn eröffnet an neuen Möglichkeiten, wird einfach im Fortschreiten dieses Buches immer apokalyptischer. Es entwickeln sich große Horrorvisionen und dieses Traumreich bricht in sich zusammen. Ich denke mir, wir werden heute dazu auch noch kompetentere drüber sprechen hören, aber einfach nur mal so als Setting für dieses 4020 Festival. Ah ja, mein Name ist Constanze Wimmer. Ich bin an der Bruckner Uni für Musikvermittlung zuständig und darf heute moderieren. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir zuerst mit allen dreien ein bisschen sprechen über ihre Kompositionsweise, über sie persönlich, über die Werke, die vorgestellt werden bei 4020. Dann würden wir gerne, wie das Kepler-Salon Usus ist, auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Vielleicht haben Sie Fragen, vielleicht haben Sie Gedanken, die Sie mit uns gerne austauschen wollen. Und so werden wir die nächste Zeit hier verbringen. Mit Judith Unterpertinger würde ich gerne beginnen. Judith hat bei uns, also an der Bruckner Uni, studiert, und zwar bei Christoph Tschech, bei Gunter Waldeck und bei Martin Stepanik. Und das Schöne ist, in einem Mika-Interview hat sie gesagt, ich muss gar nichts. So. Und das ist so ein wunderbarer Satz, der sich natürlich auf der einen Seite wahrscheinlich auf ihre Stilistik bezieht, und darüber wird sie dann selbst vielleicht noch was sagen. Aber es ist auch so ein wunderbarer Satz, wenn man die Menschen kennt, bei denen sie studiert hat, dann klingt bei mir sofort was wieder, weil sowohl Christoph Tschech als auch Gunter Waldeck vertreten sehr, sehr unterschiedliche stilistische Auffassungen und komponieren auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Martin Stepanik ist auch ein ganz eigenständiger Charakter. Und wenn man sich mit diesen drei Menschen auseinandersetzt und dann zu dem Schluss kommt, ich muss gar nichts, dann finde ich das als Komponistin eine sehr, sehr schöne Aussage. Es hat vielleicht jetzt nicht ganz gestimmt im Hinblick auf das Auftragswerk, weil abgeben muss man es dann doch. Aber wie man es komponiert, war wohl ganz Ihnen überlassen. Und jetzt übergebe ich gleich das Wort. Und dürfte Sie bitten, ins Mikro zu sprechen, damit das aufgezeichnet werden kann. Wir würden uns heute eh alle gut verstehen, weil wir eine kleine Runde sind, aber sonst kann man es nicht nachhören.
Ich soll jetzt ein bisschen über das jetzige Auftragswerk sprechen.
Das wäre super.
Okay. Also ich habe vor 1,5 Jahren eine Anfrage bekommen von Marie-Therese Rudolf und Peter Leisch, den Festivalleiterinnen, ob ich ein Stück machen möchte, dem ich natürlich sehr gerne nachgekommen bin. Und es war dann also eben das Festivalthema Alfred Kubin, die andere Seite. Und und in einem der Vorgespräche ist dann sehr bald oder wurde mir zugetragen, dass auch einige iranische Musiker eingeladen werden. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass ich auch für iranische Musiker schreibe. Und dadurch ergibt sich jetzt diese Besetzung zwischen westlichen Instrumenten und iranischen Instrumenten. Genau. Der zweite Punkt war wichtig, insofern, wer den Text schreiben würde. Da habe ich Magdalena Knapp-Menzel vorgeschlagen, oder auch Peter Leisch hat sie vorgeschlagen, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe mit ihr schon oft zusammengearbeitet, und das ist immer eine sehr schöne Arbeit mit ihr. Und als wir uns dann im Herbst wieder getroffen haben, wir haben dann beide das Buch gelesen, haben wir beide auch festgestellt, dass wir mit dem Buch nicht so viel anfangen können. Und ich kann auch den Enthusiasmus von vielen anderen zu diesem Buch nicht teilen, aus verschiedenen Gründen. Und es war dann eigentlich eine der längsten Phasen, war dann, wie gehe ich jetzt mit diesem Text um, wie beziehe ich mich darauf. Und es gab schon Themen daraus, die mich interessiert haben, und ich bin immer wieder auf das Thema Grenze gestoßen. Und habe das Ganze dann über einen ganz anderen, Weg quasi versucht aufzuarbeiten. Ich war nämlich letztes Jahr im Sommer einen Monat in Iran, um eben für die Komposition, ich habe sehr viele iranische Musiker und Musikerinnen getroffen, viele Instrumente kennengelernt, auch Komponisten und Komponistinnen, und versucht einfach ein bisschen mehr über die iranische Musik zu erfahren. Und diese Reise war sehr beeindruckend, sehr toll, auch zum Teil sehr erschreckend, was ich dort gesehen habe. Aber in erster Linie war es eine sehr positive Erfahrung. Und ich habe mich dann viel mehr damit auseinandergesetzt, mit der neueren Geschichte Irans, was sich jetzt rückwirkend viele Themen wieder auch auf das Buch von Kubin rückführen lassen. Also ich habe mich sehr mit dem Utopiebegriff auseinandergesetzt, mit horizontalen und vertikalen Hierarchien, mit Dystopien. Ja, und so gesehen kann man den Text jetzt von Magdalena Knapp-Menzel schon auch wieder viele Punkte auf das Buch beziehen. Aber ich habe sozusagen von einer ganz anderen Richtung aus versucht.
Wunderbar. Würden Sie mit uns ein bisschen die Gedanken teilen, die Ihnen so beim Lesen des Buches durch den Kopf gegangen sind, warum es Ihnen schwerfällt, mit diesem Text künstlerisch zu arbeiten oder ihn als Ausgangspunkt zu nehmen?
Also ich mag die Sprache nicht. Ich finde es sehr langatmig. Natürlich immer im Kontext, dass es 1908 geschrieben ist, sind sehr viele visionäre Ansätze drinnen. Trotzdem hat es mich nicht so gepackt. Wie gesagt, ich habe das dann, es waren schon Themen drinnen, also auch sozusagen Migration, Flucht, sozusagen diese Verheißung, in ein anderes Land zu gehen. Auch die Fragen der Identität. Aber wie gesagt, also ich kenne das Buch recht gut, ich habe es dann mehrmals gelesen und habe dann auch beim zweiten Mal lesen, habe ich dann, als ich dann nochmals ganz genau, langsam, detailliert, ich glaube jeden dritten Satz unterstrichen, das könnte vielleicht spannend sein oder so, habe ich dann schon gemerkt, ja, es steckt wahnsinnig viel drinnen, aber es gibt andere Bücher, die mich weitaus mehr packen. Wie gesagt, ich habe es dann mit meiner Iran-Reise verknüpft und was für mich einfach dann wesentlich spannender war.
Das Stück heißt Lyse. Wollen Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
Es ist ein Wort, das im Text von Magdalena vorkommt. Ich kannte das Wort vorher nicht, aber es kommt natürlich in Dialyse, also es kommt in ganz vielen Begrifflichkeiten vor, ist aus dem Griechischen und bedeutet so viel der Zerfall einer Zelle durch Störung der Zellmembran. Und das ist natürlich eine wunderbare Metapher auch für Gesellschaftsformen, ob sie jetzt fiktiv sind oder real, die einfach zerbröseln oder auch Wünsche, Sehnsüchte, die einfach durch gewisse Einwirkungen zerstört werden.
Ich finde es ganz spannend, das findet jetzt während des Festivals auch ein Vermittlungsprojekt statt mit Schülern, die zum Thema Traumstadt arbeiten und eben versuchen, eigentlich das, was sie hoffend auch bewegt, wie denn eine Traumstadt beschaffen sein könnte, zu verarbeiten, künstlerisch damit umzugehen. Natürlich, solange man jung ist, möchte man gerne hoffen und in die Zukunft gehen und sich etwas vorstellen, wie man es gerne hätte. Aber auch diese Jugendlichen sind natürlich schon mit ganz vielen Brüchen konfrontiert und mit ganz vielen Dingen, Enttäuschungen, Zerstörungen, etwas, was ihnen nicht gelingt oder nur sehr, sehr schwer gelingt, zu verwirklichen. Ich glaube, die Ergebnisse dieser Traumstadt, kann man die eigentlich im Rahmen des Festivals auch irgendwann einmal sehen? Oder? Okay. Vielen Dank einstweilen. Wenn man eine Komponistin vorstellt und man spricht mit ihr über ihren Werdegang, beziehungsweise jetzt haben wir eigentlich nur über das Werk gesprochen, das wir zu hören bekommen, und man hört aber nichts von ihr, dann ist das immer sehr, sehr eigenartig. Gott sei Dank haben wir diesmal die Möglichkeit, kurze Ausschnitte zu hören. Wir werden das jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich gehe mal zum Laptop, schau, ob ich da was aufdrehen kann. Vielleicht Pianos. I go back again. Oh, no, it's better we switch. You're right. Take the nice one. Thank you. Möchten Sie uns ein bisschen was erzählen zu diesem Stück? Ich glaube, es ist ein sehr junges Werk.
Es wurde im September im Brucknerhaus beim Brucknerfest uraufgeführt. Ich habe dazu über 4 Jahre mit dem bildenden Künstler Michael Wegerer zusammengearbeitet. Und Ausgangspunkt war ein Konzertflügel von 1860, den wir sukzessive zerschnitten haben. Und ich habe dann immer auf einem Teil, also zuerst haben wir so ein Art Tortenstück rausgeschnitten, habe ich dann Soundfiles, also habe dann da drauf gespielt. Diese Soundfiles habe ich dem Michael gegeben, er hat dann Grafiken draus gemacht. Aus den Grafiken habe ich wieder, waren wieder meine Vorlage, damit habe ich wieder komponiert. Und so haben wir quasi, ist das Klavier immer kleiner geworden und in der Musik sind immer mehr Schichten übereinander gelegt worden. Und das Klavier ist jetzt in 5 Einzelteile. Und genau, das, es gibt eben jetzt eine Schallplatte dazu, einen Katalog und diverse Grafiken und Objekte, die man auch erwerben kann. Genau, das war Piano Sublimation.
Wunderbar. Ich denke mir, das ist ja etwas, was Sie ganz generell in Ihrer Kompositionsweise sehr bewegt, das Verhältnis der Künste untereinander, zueinander. So haben Sie auch die Librettistin jetzt, mit der haben Sie ja schon zu einer Tanzoper, ein Begriff, den ich so auch wenig kenne, gemeinsam gearbeitet. Wir haben jetzt gerade vorher kurz an der Bar draußen beim Café gesprochen. Vom Komponieren allein kann man ja sehr, sehr selten leben und ich habe sie gefragt, was sie denn sonst noch macht und Frau Unterbertinger hat mir erzählt, sie unterrichtet an einer Musikschule in Wien. Ich nehme an Klavier und was mich jetzt natürlich als Musikpädagogik pädagogisch sehr Interessierte besonders bewegt, kann man das, was Sie künstlerisch machen und was, wo Sie forschend künstlerisch auf der Suche sind und auch experimentell auf der Suche sind, kann man das eigentlich schon in den Anfangsunterricht implementieren? Kann man auch schon mit sehr, sehr jungen Kindern, die einfach kommen, weil sie Klavier spielen lernen, kann man eigentlich diese Neugierde und diesen Umgang mit Kunst von Anfang an befördern? Und wenn ja, wie machen Sie das?
Also ich zwinge keine meiner Schülerinnen jetzt auch zu komponieren, aber ich rege sie an, vor allem zu improvisieren. Manche wollen von selber auch komponieren, also aber ich mir ist es wichtig, dass eine Neugier und eine Freude beim Musizieren besteht und es gibt auch ganz klar manche, die sagen, nein, sie wollen wirklich nur Literatur, Notenliteratur spielen, dann respektiere ich das. Aber es ist natürlich schön, wenn die Neugier da ist und man einfach Sachen ausprobieren kann. Wobei es schon so ist, je jünger, desto offener sind sie. Also noch. Und ja, eigentlich dann kann man noch mehr sich trauen.
Wunderbar. Ja. Danke fürs Erste. Ich habe noch ein paar andere Stücke von Frau Unterbertinger bei mir am Laptop. Wir schauen, ob wir dann vielleicht in einer nächsten Runde dann noch einmal dazukommen, sie auch noch einmal musikalisch näher vorzustellen. Jetzt würde ich gerne mit Herrn Kayam ins Gespräch kommen. I switch to English and I hope it's understandable for you. Herr Kayam was born in Iran. He's a composer, he's a pianist, he's a conductor, and he, for himself, he describes his compositions with as contemporary classical, contemporary jazz, Persian world music, and he does also film music and music for theater and dance theater. So he's also a very broadly interested composer. I've found one point where you met with Austria in the first episode in Graz. Perhaps you want to tell something about it.
Yes. Well, thank you all for attending the seminar today. I wrote a piece a few years ago, which I incidentally found corresponding to a competition, which I was informed by a friend of mine who was looking at my piece, who were trying to play it together. He's a cellist, and he said, "Well, I think you could try sending this piece to such and such competition in Graz called Franz Schubert und Musik die Moderne," and well, I didn't know about the competition, and I did send the work, and I won the first prize. And which was good also economically, it was not too bad. And yes, this is how I got to experience a little bit of Austria and Austrian culture. And I was the artist in resident a few years ago, I think in 2011, I believe, in Graz. And got to know the musicians, got to see a little bit more of what is happening. Mm-hmm. That was the experience. Uh-huh.
We have to stop shortly for translation. Also ganz kurz, er hat 2011 das erste Mal Kontakt zu Österreich aufgenommen, durch Zufall, durch einen Freund, der ihn aufmerksam gemacht hat auf ein Festival, das es in Graz gibt, Franz Schubert und die Moderne. Und er hatte schon ein Stück komponiert und der Freund hat ihn darauf aufmerksam gemacht, das könnte doch gut passen für diesen Wettbewerb. Und wie der Zufall es will, er hat dann auch gleich den ersten Preis gewonnen und auch eine Composer-in-Residence-Phase in Graz. Und so hat er den ersten Kontakt aufgenommen zu Österreich.
The piece was a piano trio, violin, cello, piano, quite short. And it was called I Waited for You in Rain. Mm-hmm. That was the name of the piece. Mm-hmm. Okay.
You have also a label for contemporary Iranian music. I think that must be a very herausfordernder job.
This is the most challenging part of my life as a, not as an artist, but more as a producer. Mm-hmm. I have recently come to the field of production, and I have a record label called Tehran Records. And what I am trying now to pursue is to gather together musicians of rather different interests, both in Persian music and in world music. In world music, I mean Western, classical music, contemporary, jazz, whatever, Indian, Hungarian, wherever. And I have tried to, within the limitations, to work this out with composers from Armenia, a few younger composers, younger generation, Artur Avanesov, probably some of you have heard the name, with Dusan Bogdanovic from Serbia, and some other composers I have asked to hand us some more music and to write in specific ways. And I am trying to put together the Persian musicians, but this is rather new. I'm a newcomer in the work.
Also er macht in Teheran eine besonders herausfordernde Tätigkeit neben seiner Kompositionstätigkeit. Er hat ein Label gegründet, um mit diesem Label Musiker zusammenzubringen, die sonst sich so nicht begegnen würden, aus Ungarn, aus Armenien, aus Serbien, aber eben vor allem auch aus dem Iran, bezeichnet sich aber selbst noch als Newcomer, der sehr, sehr viel lernt in diesem Feld. So you were commissioned to a string quartet for the festival here. Would you like to tell us how you approach this piece of work?
Yes, I was commissioned about a year and a half ago when Dr. Lajos Peter was in Tehran, and he kindly asked me to meet him, and we had a discussion together, and he introduced me to work of Alfred Kubin. I did not know of him. I knew about the Blue Riders, and I knew quite a few of the artists in the movement. And of course, on the literal part, I did know of the counterparts of this genre of writing, specifically with Kafka, but I didn't know Kubin, not at all. And he introduced me to his work, and he asked me to read the work, and he suggested me to read the translation by Mr. Haddad, which I have brought the book here with me. I did, and I got myself to know it a little bit more, and then I was surprised many ways.
Am I allowed to?
Please.
Yes, because I think I would like it.
Yes, this translation is in fact it's a marvel. I have to say, it's a fantastic, beautiful prose in Farsi translated by this person, by this man, whom I have never personally met, but I adore his translation. And Peter Leisch actually let me choose the ensemble by myself. He said, well, just feel free, whatever instruments you like to choose, don't go too many people. We might have trouble to put them together, but as far as you will be in the round of chamber music, we will manage that. And I had a good thought on this, and I chose the string quartet, just the plain string quartet, for most of the part, quite standard string quartet, I have to say, for most of the part. I will continue more after.
Okay, thank you. War inspiriert durch überhaupt eine Begegnung mit Peter Leisch. Er war im Iran vor eineinhalb Jahren und da sind sie einander begegnet und Peter Leisch hat ihn überhaupt auf den Roman aufmerksam gemacht und es gab eben glücklicherweise auch bereits eine Übersetzung ins Farsi von einem Autor, dessen Namen ich jetzt lieber nicht wiederhole. Could you tell the name of the author again?
The main is Mr. Haddad, yes, yeah. Ali Asghar Haddad.
Yeah. Und er hat das Buch gelesen und hat und hat das ganz ganz spannend gefunden und sich sehr sehr gerne mit dem Thema auseinandergesetzt, mit der Geschichte auseinandergesetzt. So unterschiedlich kann das sein in der Inspiration. Den einen kann es im Widerstand anregen und den anderen in der Affirmation auch.
Yes, I have to say, the subject really got me by surprise, yeah. Because during the same time, as I told Peter, I had an experience of visiting an abandoned city, mm-hmm. a city abandoned in center of Iran, and the city is called Izadkhast. And I told Peter about the city, and in fact, you have one picture taken by Peter in this catalog. By the same city.
Would you like me to show now the pictures?
Please go ahead. And my experience in Izadkhast was an experience which... Here is a picture of one of the illustrations of Kubin himself. I just took the picture this morning from the book. Could you make it slightly smaller?
Yeah, I'll try.
Yes, please give this a look. This is from Alfred Kubin's own drawing. Now, if you go to the next picture, you might be quite surprised, as I was.
Okay.
You see? And go even one
more. I go back again.
And go even one more, okay. Please. And another one. And another one. Sorry. One more, please.
There's no one.
Okay. Yeah.
Sorry.
I think I'm missing one picture here. But any case, if you enlarge, if you go to the second picture that mm-hmm. you had. One more, please.
This
yes.
one?
Now, you see the idea is and this is something which really grasped me strongly. I had visited the city a few weeks before meeting with Peter. And then a few weeks after, Peter invited me in a cafe in Tehran, center of Tehran. And Tehran is a very crowded city, very modern. It's a It's a very huge city. And he told me of this idea of a city built in mind of one person, the pearl, entirely built in the mind of either the narrator of this book or Alfred Kubin, which is basically the same. And the idea of a city which is entirely dependent upon one's imagination to imagine how the city nurtured life at certain time, how people fell in love, had children, made the way out in life in the city, which is now the city of the wind and snakes. This is why the idea came to me that I have to write a piece which goes in a pilgrim from the pearl to Izzat Khos and comes back. So this piece that, which I have written for the string quartet is a constant moving between these two cities.
And that's difficult to translate, no? Ich werde mein Bestes versuchen und Sie steigen sofort ein, wenn Sie das Gefühl haben, das ist jetzt zu rudimentär. Also wir haben aufgehört bei dem Auftrag, den eben der Peter Leisch gegeben hat an den Herrn Khayyam und ihm eigentlich völlig freie Hand gelassen hat, mit welchen Instrumenten er gerne arbeiten möchte, was er gerne tun möchte. Nur das einzige Auflage war, nicht zu viele Instrumente. Und er hat sich dann für ein klassisches Streichquartett entschieden. Was ihn aber besonders persönlich berührt hat, war, dass er wirklich bevor er den Peter Leisch zum ersten Mal getroffen hat und mit ihm über das Buch Die andere Seite gesprochen hat, von einer Reise zurückgekommen ist in eine Stadt, die heißt
Izzat Khos.
Und die eben verlassen ist und die wir da jetzt auf diesen Bildern sehen und wo es eben diese frappante Ähnlichkeit zu der Grafik von...
Izzat Khos means on the will of God. On the will of God. That's the name of the city.
Ja. Also die ist verlassen und man weiß eigentlich nicht genau, warum sie verlassen wurde, aber sie wurde verlassen. Und das ist eben eine dieser Grafiken aus dem Buch und das ist ein Foto von dieser Stadt. Das hat ihn sehr, sehr berührt. Also diese Koinzidenz dieses Gesprächs, dieses Buchs und seiner Reise, die er gerade abgeschlossen hat. Und was er versucht...
I think you have all of it. Yes, that was perfect.
Und was er dann jetzt künstlerisch versucht hat, war eine Pilgerreise im Grunde zwischen den zwei Städten, nämlich der Stadt im Iran und Perle, der Stadt von Alfred Kubin, die eben überhaupt nur in der Gedankenwelt des Autors, des Erzählers entsteht. Und eine andere Stadt, die eben ist, aber verlassen ist und man weiß eigentlich nicht warum.
All right. Thank you. Yes. A few words about the piece. Well, one on the technical part, Peter told me about the double meaning of the word Seite. So die andere Seite means the other side and also the other string. And he encouraged me to grasp the both meanings of the word, the way it sounds in German language. And the other string did not come to me as another extension of another instrument, but actually within the string quartet itself. This is why there are parts in the string quartet which I have asked the cellist, and I hope she will be comfortable by doing this, to place the bow in a rather different way under the strings, so she can play the C and A strings simultaneously, and to play those ornaments which are most common by the Camanche and our spike fiddle, but in a rather reserved way.
Was ihn auch inspiriert hat, war diese Doppeldeutigkeit im Deutschen, die andere Seite, weil das eben zwei Bedeutungen haben kann. Auf der einen Seite einfach nur the other side und auf der die andere Seite. Und es kann eben auch, wenn man Seite mit AI schreibt, dann wäre es eben die andere Seite eines Streichinstrumentes, die gemeint war. Und das hat ihn inspiriert, zum Beispiel die Cellistin aufzufordern, nicht nur mit den Bogenhaaren über die Saiten zu streichen, sondern im Grunde unter, also zwischen dem Korpus und den Saiten zu streichen, um damit zu ermöglichen, dass man die C- und die A-Saite zum Beispiel simultan anstreichen kann.
Yes, and this is mostly of the technical part, but on the mental part, the book itself portrayed for most the idea of the dreamland and the fear. And I want to tackle a little bit on these two subjects, the dream and the fear, which were the main drives for me to compose the piece. Now, last year, as I was having a piece performed in the same festival in 4020, I had a piece called Khiyal. Now, Khiyal in Farsi means dream. And it's a piece I have composed for ney and piano. And I also have a recording of it. Later I will play it for you. And also it's a genre in Hindustani music, music of north of India, where the singers do a certain scattering on the vocal part, and they play with the vowels, which is very different from other Hindustani music, and it's mostly by the Persian Hindus, but that's not relevant. I only like the music very much.
And, okay. Vielleicht sonst wird es zu lang. Was ihn abgesehen von diesen technischen Momenten da sehr inspiriert hat, war vor allem das Thema der Angst und das Thema des Traums. Das sind die zwei Elemente, die jetzt in der Komposition besonders zum Tragen kommen, die ihn auch schon länger beschäftigen und die auch eine Verbindung haben zu Kompositionen, die schon hier zu hören waren, die er auch in Verbindung bringt mit einer Musik aus dem nördlichen Teil von Indien. Und er hatte ein Stück dabei, yes. Und ich denke mir, vielleicht wäre das jetzt ein guter Moment, um ihn auch einmal klingend in den Raum zu bringen. Would you help me, yes, to find your piece?
Oh, that one I did not put here, but it's a...
Or we could take another one.
Okay.
Perhaps it's easier.
The piece is actually in this CD, but I will play it later for you. That's track 6. If you could play track 6 sometime. Track 6.
Machst du das jetzt? Probierst du das jetzt?
No, it's not in
the... Das geht irgendwie nicht, oder?
Until the CD gets ready, I'd like to say just a word about the fear. Now, fear is a subject quite familiar for me, personally, as an Iranian, and as the age which I am, 38, I have lived a certain part of my life experiencing the feeling, fear. And it's not a normal addition of adrenaline or just being frightened or taken back. Fear is an experience of a lifetime for many of my generation. And I have my own personal experience with this. I have grown up at the time of the war, and I have personal experiences with that, with the bombardment and everything, but I'm not getting into that. It will be boring. But the most important part is that fear becomes an inherent in one's mind. And why I'm touching this is the main element which I have found in Kubin's work, which really grasps me strongly. Now, in Kafka also, there are the certain elements for sure, but it never really grasped me because in Kafka, it's fear becomes banality. It almost becomes decadent. he tries to resist it. He tries to stay away from it, and it's really cold in his prose, the way that he approaches. But this is not the case with Kubin. With Kubin, he really nourishes the fact of fear, and he really intensifies it. This is why I enjoyed reading Kubin much more than I would definitely enjoy reading Kafka, I'm sorry to say, but in Kubin's work, this really got me more interested.
Auch wieder jetzt nur kurz zusammengefasst, dieses Moment der Furcht, das er bei Kubin so stark aufgegriffen hat und sich so stark in seinen Kompositionen auch widerspiegelt, hat einfach auch eine sehr starke persönliche Komponente, auf die er zwar nicht so detailliert eingehen möchte, aber die einfach viel mit dem Land zu tun hat und mit diesen unruhigen Zeiten, in denen dieses Land jetzt ist. Und auch mit seinem Alter und wann er eben diese besonders unruhigen und furchtvollen oder angstvollen Zeiten erlebt hat, nämlich vor allem auch als kleines Kind. So. Okay, so now we try.
Six. Uh-huh. Now this piece is called Chial, and it was presented at a certain time here in Linz. Then maybe we can try this.
This one?
Yes.
Oh, okay.
Now this is an older version of the one of the movements of the string quartet which I am presenting, and it's written right at the time that I came back from Izzat Khast. I had written this movement, short movement, about, well, not very short, about 5 minutes long, and it's the plain string quartet, and it was performed sometime after by Kronos Quartet. But here you have a recording of this. And this is going to be one of the movements with a little bit of changes in a quartet that you're hearing.
Okay, so was wir jetzt hören, ist wirklich schon ein Vorgeschmack auf das, was wir dann beim Festival hören werden, als ein Teil des Streichquartetts, wobei es ein bisschen Änderungen gibt zu dem, wie es hier aufgeführt zu hören ist.
I think you, sorry.
Thank you.
Now this piece was written. In fact, I wrote the main idea of it in Les Atroces. At the time, I was there with a friend of mine, and later I started to develop it, and it became also a movement of a longer string quartet, which you will hear on Thursday, right? Thursday, and the piece is called Die andere Seite. The whole string quartet is called Die andere Seite, which, as I said, it's the pilgrim between the two cities. The Pearl, a city created from mind of one person, and a city which is dependent upon your mind to imagine. Yeah, thank you.
Vielen, vielen Dank. Also sein Stück wird jetzt am 4. Mai aufgeführt. Wenn Sie das Programm durchblättern, sehen Sie ja, dass diese einzelnen Konzertevents jeweils Kubiniana heißen. Und die andere Seite wird aufgeführt bei Kubiniana Nummer 2 am 4. Mai um 19.30 Uhr. Und Lyse von Judith Unterpertinger am Freitag, den 5. Mai bei Kubiniana Nummer 4. Der dritte hier im Bunde ist zwar nicht Composer in Residence, aber ein sehr, sehr erfahrener Komponist. Er wurde in Deutschland geboren, hat in Köln studiert bei Alfons und Alois Kontarski, war dann lange, lange Zeit Pianist beim Ensemble Modern und hat aber auch Komposition studiert, auch in Köln bei Hans-Ulrich Humpert im Studio für elektronische Musik an der Hochschule in Köln. Und was ich jetzt natürlich ganz, ganz spannend finde, ist Ihre Oper, Die andere Seite mit dem Libretto von Hermann Schneider, ist bereits 2010 uraufgeführt worden. Wie kommt es denn, dass ein Buch, ein Roman von 1908 plötzlich noch einmal so eine Relevanz hat, plötzlich als Stoff sowohl für Sie beide als künstlerisches Team als auch dann für Peter Leisch als Intendant eines Festivals, als Anregung für zwei so junge Komponisten der Impuls wird, der künstlerische Impuls. Insofern einfach die Frage an Sie, und vielleicht möchten Sie ergänzen, wie sind Sie auf den Stoff gekommen? Wie war Ihre erste Begegnung mit diesem Stoff?
Also ich gehe mit diesem Stoff schon sehr, sehr lange, oder ging mit diesem Stoff sehr, sehr lange schwanger, und das hat auch autobiografische Züge, wenn Sie so wollen. Und zwar als Student, schon in den 70er Jahren, war ich ein passionierter Kinogänger. Mich haben also die Filme von Tarkowski, von Truffaut und von Stanley Kubrick haben mich sehr interessiert. Und in diesem Zusammenhang vor allen Dingen immer außergewöhnliche Filmstoffe, also Western und Krimis, fand ich eher weniger interessant. Und in diesem Zusammenhang gab es da in Mainz, wo ich studiert habe, gab es ein kleines Programmkino. Und die brachten also auch avancierte, bislang auch interessante deutsche Spielfilme, und es gab tatsächlich 1974 oder 75 einen Spielfilm, der nannte sich Traumstadt. Und dieser Film war inszeniert von Johannes Schaaf. Manch einer von Ihnen mag Johannes Schaaf vielleicht kennen. Er hat viele Jahre lang ja auch Opern inszeniert, war aber auch Fernsehspielregisseur und halt eben in diesem Fall auch Spielfilmregisseur. Und diesen Film habe ich gesehen und war absolut fasziniert von der damals sicherlich sehr zeitgebundenen Umsetzung, das muss man schon sagen, aber vor allen Dingen von der Thematik, nämlich der Projektion eines Traums in eine Realität, die an sich ein Traum ist. Und erst dann habe ich dann natürlich mir überlegt, wo hat er jetzt diesen Stoff her, und bin auf den Roman gestoßen, Die andere Seite, und habe ihn damals gelesen. Mich hat auch an Literatur sehr viel Science-Fiction-Literatur in der damaligen Zeit als Student interessiert. So kam ich auch auf Solaris von Stanislaw Lem, oder ich habe auch viel Werke von Asimov und Ähnlichen gelesen. Und hier wurde ich auf einmal aber mit einem anderen Sujet konfrontiert, nämlich mit dem, dass eigentlich eine Traumwelt entworfen wird, die aber mit Science Fiction nichts zu tun hat. Traumwelten in Science Fiction auch der damaligen Zeit waren ja durchaus üblich, aber nicht in einem solchen Zusammenhang wie hier, nämlich eigentlich in einer Parallelrealität. Und Das fand ich spannend. Ganz einfach spannend und interessant und habe es gelesen, habe es beiseite gelegt, habe es wieder gelesen und so weiter und so fort. Dann wurde ich allmählich Komponist und habe dann auch dementsprechend komponiert. Ich komme von der elektronischen Musik her. Und vielleicht muss man auch in dem Zusammenhang sagen, die elektronische Musik wird ja oftmals auch als eine Art akustisches Kino bezeichnet. Dadurch, dass ja auf der Bühne keine Musiker sind und man sich allein auf das, was man akustisch erlebt in einem solchen Konzert, über den auditiven Sensus, über das Gehör angesprochen wird, werden Fantasien viel, also bei vielen Menschen wird die Fantasie viel stärker in Bewegung gesetzt als jetzt bei einem Streichquartett oder bei einem Sinfoniekonzert oder so. Also diese Verbindung zwischen Musik und Fantasie war sicherlich auch ein Auslöser, warum ich mich Sujets zugewendet habe in meinen Kompositionen, die mit weniger mit Realitäten als mit Visionen, mit Fantasien zu tun haben. Wie Sie vielleicht gelesen haben, habe ich auch Musik zu Stummfilmen geschrieben, die live zu Stummfilmen gespielt werden, zu Nosferatu, den Film werden Sie natürlich kennen, oder zu Dr. Mabuse, der Spieler. Alles Filme und alles Sujets, meine Oper Solaris wurde ja jetzt letztlich hier aufgeführt, auch wiederum eine Projektion im doppelten Sinne, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. All das spielt in meinem kompositorischen Schaffen eine entscheidende Rolle. Und wie es der Zufall will, in Ende der 90er Jahre traf ich Hermann Schneider und wir haben uns darüber unterhalten, was uns so interessieren könnte. Und er war von diesem Roman, das war ein reiner Zufall, genauso fasziniert wie ich. Und dann erwuchs uns der Gedanke, Mensch, wir machen das. Wir versuchen das auf die Bühne zu bringen und eine Oper daraus zu machen. Und und dann dauert es immerhin noch 10 Jahre, bis es dann endlich seine Uraufführung in Würzburg 2010 erreicht hat.
Wunderbar. Wer hat denn da jetzt wen inspiriert eigentlich, dass das jetzt so zeitgleich stattfindet? Weil die Oper können Sie hören im Landestheater ab 20. Mai bei uns. Also war da zuerst deine Idee, Peter, für das Festival dieses Buch zugrunde zu legen? Oder war zuerst ihr erstes Sprechen über das, was Sie so vorhaben und das hat sich gematcht? Oder war es wirklich Zufall? Ja. So nett wäre ich.
Nein, um es ganz ehrlich zu sagen, ich habe für mich, für die Spielzeit am Landesjahr Berlin, meine erste Amtszeit, dieses Thema hat natürlich mit einem Amtsantritt zu tun. Dieses Thema hat für mich aber auch mit Linz zu tun, als einem Ort, in dem sich viel verändert, wo es Veränderungen gibt. Und das ist das Thema im weitesten Sinne Utopie. Wir haben es aber etwas eingedeutscht in neue Welt, um es mal so zu sagen, auch wenn das nicht die Übersetzung von Utopie ist, wie wir wissen. Und in diesem Zusammenhang haben wir eben alle möglichen Facetten dieses Themas auf dem Spielplan in allen Sparten und Genres und Formaten. Und wir wollten eben auch das Phänomen der Dystopie, also es geht ja hier nicht um eine Utopie im Sinne einer Brave New World oder einer Zukunftsvision, sondern es ist ja interessanterweise eine Art Rekonstruktion einer nicht mehr vorhandenen Welt. Das spielt ja sozusagen 30, 40 Jahre vor einem immer. Also alle Gegenstände, die Architektur, alles ist ja sozusagen antimodern und vor der Moderne. Das ist das Interessante und das am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Und insofern war sozusagen die Überlegung, welche Modelle oder welche Strukturen oder Mythen oder Varianten zum Thema neue Welt, Utopie gibt es. Und da war das eine der Überlegungen, die wir, Christoph Blitt, unser leitender Musikdramaturg und ich für den Spielplan des Musiktheaters, aber insgesamt ich dann auch mit dem Schauspieldirektor fürs Theater programmiert haben. Und es war eine glückliche Fügung, dass ich Herrn Dr. Leisch kennengelernt habe, der dann eben auch sagte, wir machen so ein Festival. Und dann ergab sich das, dass es wirklich völlig unabhängig voneinander und fast simultan so war, dass wir gesagt haben, wir bringen die andere Seite als österreichische Erstaufführung. Ich wollte auch immer irgendwie einen Linz-Bezug haben, zu eben jetzt Kubin, in der Person Kubin. Und so ist das entstanden. Also das war eine glückliche Fügung.
Wie schön einfach. Jetzt einfach nochmal die Frage, weil Frau Unterbertinger ja eröffnet hat eigentlich und erzählt hat, dass sie Schwierigkeiten hatte, mit diesem Text umzugehen. Dann haben wir von Herrn Khayyam gehört, dass es einfach ganz viel in ihm zum Klingen gebracht hat, was mit ihm sehr persönlich zu tun gehabt hat. Und in einer Oper setzt man sich natürlich noch einmal ganz anders mit diesem Text um, mit diesem Text auseinander. Wie ging es Ihnen da damit?
Wie ging es mir damit vor allen Dingen? Ja, also was mich beim mehrfachen Lesen fast am meisten fasziniert hat, war die Sprache. Und zwar, ist interessant eigentlich, ne? War die Sprache, die hat mich am meisten fasziniert. Und es gibt Passagen darin und auf weite Strecken werden Ereignisse, Bilder, Szenarien beschrieben in einer Sprache, die sofort unmittelbar bei mir Bilder hervorgerufen hat. Und ich habe mir, und das ist ähnlich, bei Kafka passiert das nämlich nicht. Bei Kafka geht es um, so empfinde ich das, geht es um Sachverhalte und um intellektuelle Betrachtungen, die gewissermaßen über das Kalkül und über den Verstand gewissermaßen interpretierbar werden. Während bei Kubin ist es anders. Dort trat mir die Sprache sofort imaginierend gegenüber. Mit anderen Worten, ich konnte mir sofort Dinge vorstellen, die er beschrieben hat. Und ich habe mir lange Zeit überlegt, wie kann das sein? Und dann war mir eigentlich irgendwie klar, es ist doch allzu logisch. Nun war doch der Kubin Zeichner. Mit anderen Worten, er ist ja jemand gewesen als ausgewiesener Künstler, der die Dinge sieht und das, was er sieht, zeichnerisch umsetzt. Mit anderen Worten, der visuelle Aspekt dessen, was er künstlerisch tut, ist absolut primär. Dass er dann natürlich, und das ist das Besondere an diesem Buch, dass er dann die Fähigkeit besessen hat, das auch noch in eine für mich faszinierende Sprache zu übertragen, das ist außergewöhnlich. Denn man sollte ja sich immer vor Augen halten, eigentlich sollte man Künstler nicht darüber befragen, sprachlich, wenn sie nicht gerade Schriftsteller sind, was sie eigentlich wie machen und warum sieht er das jetzt so und warum malt er jetzt diesen Pinselstrich oder nimmt er jetzt diese Maltechnik, um etwas darzustellen. Meistens kommt da ja ganz Grausliches raus. Hier ist es tatsächlich so, dass über die Sprache in dem Roman er es verstanden hat, das, was er sieht, unmittelbar so aufzuschreiben und so bildreich aufzuschreiben, dass es für mich sofort in Bilder, in Handlung, in Bewegung und so weiter umsetzbar war. Und das war das absolute Faszinosum für mich. So, wie macht man daraus Musik? Mhm. Da habe ich sehr lange überlegt, wie kann ich eigentlich das jetzt fassen, einen solchen Stoff, eine solche Geschichte. Es wird ja eine Geschichte erzählt, es gibt eine Handlung und es gibt natürlich einen Zeitlauf und es gibt natürlich ein Beginn, ein Ende. Es ist eine Dystopie, am Schluss steht die totale Zerstörung und so weiter und so fort. An sich ja nicht allzu ungewöhnlich. Aber wie bringe ich das hin, eine kompositorische Idee zu erhalten, das in klingende Musik umzusetzen? Und ich kam ja, wie gesagt, von elektronischer, damals hieß es elektronische, heute heißt es elektroakustische Musik her. Und ich habe dann gesagt, das Faszinosum liegt in der Sprache. Und daher habe ich ganz besonders herausragende Sätze in diesem Roman, die mich ganz besonders angesprochen haben, habe ich untersucht und analysiert mit elektronischen Mitteln, habe eine, man nennt das Fast-Fourier-Analyse gemacht, also wie sind die Frequenzgänge in diesen Sätzen, in diesen Worten. Das heißt, wenn wir sprechen, dann singen wir eigentlich gleichzeitig, nur nicht mit fester Tonhöhe. Und wir haben natürlich Vokale und wir haben Konsonanten und wir haben natürlich eine Sprachmelodie. So. Und ganz herausragende Sätze, die jeweils in den einzelnen Kapiteln für mich in der Dramaturgie der Szenenfolge, die Hermann Schneider entworfen hatte, die zentrale Bedeutung haben, habe ich dementsprechend analysiert und habe über diese Fast-Fourier-Analyse habe ich festgestellt, was passiert eigentlich mit dem Klangfarbenverlauf der Sprache? Denn über Sprache verständigen wir uns und über Sprache vermitteln wir ja dementsprechend Informationen. Und da bin ich auf sehr, sehr interessante Phänomene gestoßen, nämlich auf Phänomene, die damit zu tun haben, dass das Bildhafte in seiner Sprache, wenn er uns also so ganz besondere Szenarien beschreibt oder Veränderungen gerade im Bereich des Surrealen, im Bereich des komplexen Erfahrens von außergewöhnlichen Momenten. In dem Moment benutzt er auch eine unglaublich farbenreiche Sprache, was den akustischen Aspekt der Sprache anbelangt. Und diese, deswegen, wäre jetzt interessant, ob das in Farsi auch so geht, weil natürlich ist in deutscher Sprache ist das halt eben ganz besonders. Und jede Übersetzung, ich würde jetzt mal vermuten, jede Übersetzung passt sich natürlich dem inhaltlichen Geschehen an und der Möglichkeiten die zu übersetzenden Sprache, wie kriegt man das jetzt entsprechend aus, ausgedrückt in Englisch, in Französisch und so weiter und in Farsi. Inwieweit ist das möglich, das zu übertragen? Anscheinend war es recht gut zu übertragen, denn Sie waren ja auch davon fasziniert. Und das habe ich zur Grundlage genommen. Und so besteht jede Szene aus einem Satz. Das ist die Basis. Quasi der musikalische Raum, in dem das passiert, besteht aus einem Satz. Und werden Sie sagen, naja gut, wenn ich jetzt so einen Satz spreche, dann ist der in 5 Sekunden vorbei. Wie kriege ich da jetzt 3 Minuten draus? Was ich gemacht habe, ich habe dann die Sätze gestreckt. Das ist mit elektronischen Mitteln möglich. Time Stretching nennt sich das, Neuhochdeutsch. Ich habe also die Sätze gestreckt und habe dann gewissermaßen das Ergebnis, wenn man einen solchen Satz auf 3 Minuten, 4 Minuten streckt, hat man auf einmal ein faszinierendes Bild von Klang. Und diese ganz, ganz langsamen Veränderungen, wenn wir zum Beispiel Au, Oi, Ei oder Es, St oder so irgendetwas haben, wenn man die zeitlich streckt, führt das zu klanglichen Phänomenen, die sehr, sehr faszinierend sind. Und die habe ich quasi als ein akustisches Bühnenbild benutzt, habe das transkribiert, habe das instrumentiert und das ist quasi, wenn Sie so wollen, die akustische Bühne, auf dem alles andere Musikalische hineingesetzt wird. Dadurch konnte ich ein musikalisches Bühnenbild schaffen, in dem das unmittelbar den jeweils wichtigsten Sätzen aus dem Buch verbunden war, denn dort stammt es her, und also einen Raum gibt für alles andere, was dann darin passiert. Die zweite Inspirationsquelle war, das war auch wiederum reiner Zufall, denn was singen die? Müssen die jetzt eigentlich alle auf der Bühne singen? Und wenn die jetzt singen, was singen die eigentlich? Die zweite Inspirationsquelle war eigentlich mehr ein Aha-Effekt, nämlich der, dass ich auf ein armenisches Lamento gestoßen bin, das ich in meiner CD-Sammlung aus den frühen, späten 80er Jahren entdeckt habe, ein armenisches Lamento von einem Dubuk gespielt, also ein Oboen-ähnliches Instrument. Und dieses Lamento hat in mir unmittelbar ausgelöst, unglaublich tiefgehende emotionale Empfindungen. So, damit bin ich wieder bei Ihnen. Ich habe gesagt, meine Güte, nee, das birgt eine solche Tristesse und einen solchen Aufschrei an Angst vielleicht auch und Wehmut, gekoppelt mit vielleicht auch bisweilen Hoffnung und durch diese Färbung des Instruments auch auf eine bestimmte Art und Weise exotisch, dass ich gedacht habe, das könnte die musikalische Basis sein für alles, was in der Oper gesungen wird. Und das habe ich dementsprechend umgesetzt. Sodass hier zwei Welten aufeinandertreffen und trotzdem gemeinsam sind. Nämlich auf der einen Seite das gesprochene, das geschriebene Wort von Kubin als Inspirationsgeber für die Bilder, die wir uns vorstellen, für die Fantasien, die ausgelöst werden. Und zum anderen auch die Gefühlsebene, die natürlich durch die Sprache, durch die Idee und durch den Gesamtroman mit seinen gesamten Inhalten, aber gleichsam auch repräsentiert über durch dieses uns doch ungewöhnliche Fremde einer Melodik aus dem asiatischen Raum, woher auch immer, die halt uns, also zumindest mich, unmittelbar angesprochen hat. Vielleicht so viel dazu.
Vielen, vielen Dank. Jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten und ich würde doch noch gerne in der üblichen Kepler-Tradition bleiben, die nämlich beinhaltet, dass Sie vielleicht auch Fragen haben an die drei Komponisten, die hier am Podium sitzen, oder Gedanken, die Ihnen jetzt nach dem, was die drei erzählt haben, Ihnen durch den Kopf gehen, müssen gar keine Fragen sein, sondern vielleicht auch eigene Assoziationen, die sich da bei Ihnen vielleicht zum Sprechen drängen. Wenn dem so ist, feel free. Das muss aber natürlich auch niemand. Also, ja. Bitte sprechen Sie ins Mikro, dann
da war ja Klaus Albrecht Schröder, der also in einer pointierten Weise da gesprochen hat über Cobain. Für mich hat er sich da das erste Mal so als wirklicher Kenner Cobains geoutet. Das habe ich vorher nicht gewusst. Der wurde aber gefragt, sei er nun ein besserer Cobain, sei er nun ein besserer Schriftsteller, wenn er entscheiden müsste, oder sei er ein besserer Zeichner. Und er hat da geschwankt, obwohl er ja Kunsthistoriker ist, auch nicht. Er hat gesagt, naja, für ihn ist, das kann er gar nicht so beantworten, aber er würde eher sagen, dass er ein besserer Schriftsteller sei als Zeichner. Also ich habe mir vorgenommen auf das hin, weil das war mir so nicht bewusst. Ich habe mir vorgenommen, also diesen Briefwechsel, auf den er ja hingewiesen hat, der ja auch jetzt veröffentlicht worden ist, auch zu lesen und mich damit also eingehender zu beschäftigen, weil ich habe diesen Roman, Die andere Seite, habe ich gelesen in der Oberstufe des Gymnasiums. Habe den auch gar nicht so verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist das erst so jetzt eigentlich wieder so bewusst geworden. Und also ich finde es auch ganz faszinierend, diese elektronische Musik, diese, was Sie da gesagt haben, die Sie sehr stark auch beeinflusst hat. Also danke vielmals für diese tollen Erklärungen.
Vielleicht noch dazu, der Gedanke ist mir durchaus auch gekommen, ist er eigentlich ein besserer Schriftsteller oder ist er auch ein besserer Zeichner? Und das Interessante ist, wenn man die Bilder oftmals in Reproduktion in irgendwelchen Katalogen oder so sieht, man hat das Buch dann hier und sieht das Bild und vor allen Dingen die Bilder der 10er Jahre, also zwischen 1910 und 1925, wo er ja ganz, 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 ganz verrückte Sachen gemalt hat und gezeichnet hat und die ja wirklich albtraumatisch auch sind, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und wenn man sie dann in real sieht, dann sind das so kleine Dinger. Man geht dann also in eine Galerie oder in ein Museum und sieht das dann, das ist nur so groß. Und man muss so richtig nah rangehen, um dann tatsächlich sich in diese Bildwelt und hineinzuversetzen. Dann ist das zum Beispiel eine Sache, die für uns aus unserer heutigen Sicht, wo wir natürlich auch diese gesamten Riesengemälde von Roy Lichtenstein oder von wem auch immer kennen, ist das sehr, sehr ungewöhnlich, das auf einmal auf den Punkt gebracht in einem kleinen Format eine solche Welt existieren kann. Das war etwas, was mich erstaunt hat. Und auf der anderen Seite, wenn man den Roman liest, dann ist man ja erfüllt davon, weil es gibt ja ansonsten die Vorstellungskraft, die Fantasie passiert bei uns im Kopf und die ist ja grenzenlos. Die ist ja letztendlich nicht durch irgendein Format bestimmt, will ich mal so sagen. Und dadurch wirkt das auf mich unheimlich groß. Also diese Idee, die er da entwirft und die ich lese und wenn ich das also in mir vor, ist das groß und umfassend. Und auf der anderen Seite diese kleinen Bilder. Das ist etwas, was ich einen ganz merkwürdigen, aber vielleicht auch logischen Widerspruch empfinde. Ja, ich wollte noch was Zweites sagen, aber das habe ich jetzt gerade vergessen.
Meine Hand war schuld wahrscheinlich. Ich hätte gern Sie jetzt auch noch einmal gefragt, wer ist Ihnen denn lieber, der Maler, der Grafiker oder der Autor?
Das
kann stellt ich, sich also gar nicht.
Stellt sich mhm. für mich so nicht. Oder mhm. ich würde da jetzt keine Wertung abgeben wollen. Ich glaube, dass Menschen sehr viele Facetten haben und Corbin hatte zwei sehr starke und auch sicher noch viele andere. Und gerade das finde ich sehr spannend. Mhm. Also eher sozusagen, anstatt eine Person auf eine Professur zu fixieren und eigentlich zu minimieren, widerstrebt mir. Mhm. Und, ja.
Sorry. There were two points in Mr. Obst's comments. I hope I got them right. I will go through them, which I found most interesting for me personally. One was the comparison of the two writers, as Corbin as a writer here with Kafka, and he mentioned something which really grasped me. He said, "Well, be careful by comparing them together. From one side, you have the author with intellectual analytical mind who will make a labyrinth of his own in the castle, like in Kafka, and takes you. But on the other hand, you have Corbin who, and from what I got, was that he mentioned, do not try to look with the same eyes. Look, read the novel as you're looking at a huge illustration. It's an illustration written in words. And if I'm getting this right, and I thought this is actually very true about Corbin. It's not about storytelling. It's about a person, an illustrator, a painter who finds other media to do the painting, and he does this through the words. And the other comment which I
vielleicht übersetze ich nur schnell diesen ersten Kommentar. Was ihn so fasziniert hat, war eigentlich, dass das oder worauf man ihn auch sehr aufmerksam gemacht hat beim Lesen, er soll jetzt nicht den Autor als solchen analysieren, sondern eigentlich dieses Buch lesen wie eine große Illustration, also wie ein Bild, das eigentlich vor den Augen entsteht und gar nicht eine analytische Geschichte, die von A nach B erzählt wird.
I think Mr. Obst was pointing this to me at a certain time. Mm-hmm. The other thing which I found in his comments, his interest in the language, the sound of the language, and this started to ring something in my ear, which I wanted to very shortly just read a little bit of the prose in Farsi for you, because I think all the same there is something going on here, well interesting to hear. I want to read you the very last part of the book when he speaks about death, the sweet death, and how well and how good this is. Now, I want you to hear this. چه خیر خواه است مرگ و همه در گریز از او چه دست و پایی میزنند. به دنبال نشانه های او کنجکاوانه در هر چهره ای دقیق میشدم. بوسه هایش را در هر چین و چروک ایام پیری کشف می کردم. هر بار با چهره نو بر من عیان می شد. چه خوشایند بود رنگ هایش. نگاهش چنان فریبنده و درخشان بود که قوی ترین ها هم به ناچار تسلیمش می شدند. سپس نقاب از چهره می کشید و می رنده او را اوریان می دید میان تلعلو الماس ها میان هزاران تراشه نور. I think this is beautiful. And he's speaking about death. You can imagine how the language is working here. And I think here we owe so much to Ali Asghar Haddad, the translator. He did a marvel. This translation is a marvel in our language. Thank you.
Ich möchte mich sehr bedanken. Nein, es ging jetzt nur um die Sprachmelodie. Ich würde es jetzt wirklich so lassen. Ich würde das gerne als Schlusswort jetzt nehmen, weil das war einfach jetzt noch einmal eine ganz andere Facette von Musik, die wir hier im Raum hatten. Und als solche ist sie, glaube ich, enorm einladend für die nächsten Tage des Festivals 4020. zu dem ich Sie sehr, sehr herzlich einlade, sich alle Kubinianers bei freiem Eintritt zu geben, sich diesen Werken anzunähern, sich diesen vielen verschiedenen Facetten, wie Künstler mit Kubin umgehen, zu nähern und dann am 20. Mai wiederzukommen ins Musiktheater und sich dort die Oper von Michael Obst anzuhören.
Ich möchte aber noch einen Hinweis geben. Einen Hinweis würde ich gerne geben. Und zwar, Kubin stand in engem Kontakt, in freundschaftlichem Kontakt mit Lionel Feininger. Und es gibt einen intensiven Briefwechsel zwischen Kubin und Feininger über die andere Seite. Und es ist sehr, sehr interessant, weil Feininger hat tatsächlich auch als Zeichner gearbeitet, auch als Illustrator und Comiczeichner auch. Und Feininger hat auch Perle gemalt. Es gibt also Zeichnungen über Perle von Feininger. Und es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich zum einen natürlich die Sichtweisen sind. Es sind zwei unterschiedliche Maler. Aber wie viel Ähnlichkeiten doch da vorhanden sind, was so hinter dem eigentlichen Papier steht, hinter der Zeichnung steht. Und da ich gesehen habe, dass es auch eine Ausstellung gibt über den Briefwechsel von Kubin, wenn ich das richtig gesehen habe, vielleicht finden Sie da den ein oder anderen Briefwechsel mit Feininger. Da wollte ich nur diesen Tipp geben. Das ist nämlich sehr spannend.
Vielen Dank.
Es gibt einen Katalog. Das war eine Ausstellung in der Albertina vor 2 Jahren und da gibt es einen Katalog. Vielleicht kriegt man den im Internet. Das ist ein solches Buch. Unglaublich spannend.
Bahar, you wanted to say something, I thought.
No? Okay. Vielen Dank den 3 Komponisten für das frühe Aufstehen, für das frühe Erscheinen. Vielen Dank dem Publikum für das Kommen an diesem strahlenden Sonntag. Ich wünsche Ihnen einen noch weiter strahlenden Sonntag bei Sonnenschein und was immer Ihnen gefällt. Und ich denke mir, wir sind alle total inspiriert jetzt von Kubin und werden ihm auf die eine oder andere Weise auf die Spur weitergehen. Vielen, vielen Dank Ihnen allen.